Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Berlin auf der Handelskonferenz K5. Alle wichtigen Experten des E-Commerce sind heute hier und so auch Erik Siegmann. Er sitzt vor mir, Geschäftsführer von Digital Forward. Eigentlich ist er nur Blumenhändler, oder Erik?
Ja, richtig. Im Blumenhandel kann man viel lernen, wie man E-Commerce effizient macht und wie man Online-Marketing skalierbar macht, weil man muss die Kundengewinnungskosten in der Regel in der ersten Order verdient haben. Das ist eine gute Schule. Weißt du, Klingeltöne kann man im Abo verkaufen, Blumen nicht. Das haben mehrere Generationen von Blumenversandgründern und Gründerinnen lernen müssen, dass Blumen nicht im Abo gekauft werden.
Erik, dieses Gespräch wird relativ kurz, weil du bist 10 Minuten verspätet, aber ich merke an der Intensität deiner Antworten, dass du einfach alles in diese 10 Minuten jetzt reinpacken willst. Aber erstmal eine persönliche Frage. Warum hast du dann aufgehört mit dem Handel und bist Berater geworden und hast nicht mehr dein eigenes skalierbares Business aufgebaut, was ja so viele Menschen gemacht haben?
Weil mir bis jetzt noch nichts Besseres eingefallen ist, ist die ganz ehrliche Antwort. Und Beratung ist für mich wie ein Labor, in dem man Dinge verproben kann, verbessern kann. Und ich kann dir versprechen, es wird nicht bei der Beratung bleiben.
Und der Punkt, der im Moment uns beide am meisten bewegt, ist nicht mehr wie in den 90ern die Erfindung des Internet, sondern jetzt die Expansion, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und ganz konkret nochmal die Steigerung, und das ist Agentive AI. Mhm. Sag mir mal, was ich dazu wissen sollte.
Agentive AI ist der Moment, wo die Karten nochmal ganz neu gemischt werden, aber wo es kein Versprechen gibt, dass es mehr Gewinnerinnen und Gewinner gibt als Verlierer. Also du hast ja selbst schon den Vergleich zu den 90er und 2000er Jahren gemacht. Dort hat es ja auch eine riesen Umverteilung gegeben durch das Internet. Wir haben nur, glaube ich, am Anfang alle vollkommen unterschätzt, dass auch die Revolution ihre eigenen Kinder fressen kann. Jetzt sind wir ja gerade in der Phase, wo diejenigen, die so in den 2000ern gestartet sind, wahrscheinlich schon vor 10 Jahren unter Druck gekommen sind und jetzt wahrscheinlich gefressen werden. Zuerst sind sie unter Druck gekommen durch die Plattformökonomie und jetzt werden sie gefressen durch AI.
Wo sind die Schäden am höchsten? Wo wird am meisten gefressen?
Also ich glaube, auch wenn ich bin Marketier im Herzen, ne? Ich denke viel über Online-Marketing und Kundengewinnung, Kundenbindung nach. Und ich glaube, das, was jetzt passiert, wird eine deutliche Fokussierung von echten Kundenerlebnissen sein, die nicht durch Touchpoints, sondern durch Produktqualität getrieben wird. Das ist eine unpopuläre These, weil das im Grunde den Handlungsspielraum in vielen Bereichen, wo ich noch manipulieren kann, in Anführungsstrichen, also aufgeblasenen Content, einfach bessere Darstellung und auch einfach auf der Preisseite nicht mehr so sehr spielen kann. Und deine Frage war ja auch zu Agentic AI. Die werden halt ganz viele Touchpoints, die zwischen Mensch und Interface stattgefunden haben, werden im Grunde diese Mensch-Maschine-Schnittstelle deutlich vereinfachen zugunsten des Menschen. Weil ich brauche heute keine Suchergebnisliste mit 15 bezahlten Suchergebnissen für ein Elektrobike und unzähligen organischen Treffern, sondern im Grunde, ich brauche einen Dialog, eine Entscheidungsgrundlage, um mir mein Elektrobike so kaufen zu können, wie es für mich spezifisch das Richtige ist. Und das wird die ganze Welt des Handels, so wie wir sie jetzt kennengelernt haben, vollkommen revolutionieren. Ich bin sicher, dass das hier im Versandhandelsmoment ist, wie wir sie damals in Wiesbaden von 2002 bis 2008 erlebt haben. Bin sicher, dass das jetzt hier der Anfang von einer ganz neuen Welt ist und das Ende von der alten Welt.
Ich habe das Gefühl, ich kann alle meine Interviews beenden und kann jetzt nach Hause fahren. Ich habe genug erfahren. Danke für diese Information. So, Es kommt der entscheidende Punkt. Ich habe schon mal gedacht, dass alles anders wird. Und das nannte sich damals Word-of-Mouth-Marketing. Man kann seine Meinung über Produkte irgendwo im Internet publizieren und das wird alles ändern. Und das hat geändert, dass irgendwelche gefakten Kommentare irgendwo stehen. Wie kriege ich meine Produktqualität, ja, um die ich mich gekümmert habe. Meine Produkte sind perfekt, aber meine Kunden sind so zufrieden, dass sie gar nicht darüber reden. Wie kriege ich diese Information, dass ich Führer bin bei Produktqualität, in das System, in das digitale System rein, dieses Wissen?
Ich glaube, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen. Ich glaube, das wird das Ende des großen Wirkungsgrads von Fakes sein. Das wird nicht das Ende von Fakes sein, sondern es wird einfach nur den Wirkungsgrad von Fakes, weil muss man sagen, das Faken hat früher einen extrem hohen Wirkungsgrad gehabt. Also die ganze SEO-Welt ist damals durch ein, sagen wir mal, nicht natürliches Aufblasen von Content entstanden, und das war im Grunde ein Fake. Und das Gleiche, du hast es auch schon gesagt, hat Bewertungen nochmal nachgespielt. So, wenn der Dialog zwischen Machine Learning Programmen und echten Kunden stattfindet, dann wird das Faken schwer bis unmöglich. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr teuer und damit. Das heißt, du wirst in Zukunft wirst du mit deinem ganz normal dialogisch mit deiner LLM sprechen und die wird dich fragen, Mensch, Thorsten, wie zufrieden warst du denn mit deinem E-Bike? In welchen Situationen war dein E-Bike gut und wo nicht? Und dann wirst du spezifisch sagen, ja, ich lebe in einer Region, die ist mit sehr vielen Höhenmetern versehen. Ich habe die Möglichkeit, überall Ladeplätze, also die werden spezifisch auf deine ganz besonderen Bedürfnisse deine Qualitätserfahrung abfragen. Und die werden da nicht mit einer One-Size-Fits-All-Kundenbewertung und Kundenempfehlung aus dem Rennen gehen, sondern die werden mit spezifischen Informationen weitergehen und das dann natürlich weitertragen. Also deshalb wird das eine qualitativ aus Nutzererfahrung, wird das eine ganz neue, qualitativ hochrelevante Welt sein, aber wie gesagt, der Wirkungsgrad für Fakes wird deutlich abnehmen.
Das ist klar, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich denke gerade dran, wie ich in mein Auto einsteige nach der Inspektion und auf dem Beifahrersitz liegt dieser bescheuerte Zettel, wo ich rückfragen, ob ich mit meiner Werkstatt zufrieden war und so weiter. Das Ding schmeiße ich sofort weg und in Zukunft fragt mich mein Auto, na, wie warst du denn zufrieden? Oder mein Handy fragt mich, ey, es interessiert mich doch ein Scheißdreck, den Feedback zu geben, sorry, aber wie bringst du mich denn dazu, dass ich Feedback gebe?
Ja, super guter Punkt, weil du einen Nutzen in Zukunft davon erfahren wirst. Der Zettel von deinem Autohaus, der wird ja wahrscheinlich, wenn er ausgewertet wird, wirst du es vermutlich nicht merken. Der Dialog, und das ist auch eine Chance, aus E-Commercer-Sicht haben da auch eine Chance. Wir können nämlich auch bessere Dialoge durch Agentic AI, bessere Dialoge mit unseren Bestandskunden führen. Das können wir heute schon und das werden wir durch Agentic noch viel niedrigschwelliger machen können. Und in Zukunft wirst du dann spezifisches Feedback geben können, was war gut oder was war schlecht in deiner Inspektion oder um bei dem Beispiel des E-Bikes zu bleiben, wo siehst du Servicebedarf, wo siehst du Verbesserungsbedarf, das werden alles, wirst du dialogisch
machen. Wann? Ich habe genug zu tun. Wie viele Produkte habe ich? Wie nervt mich das?
Du wirst das nicht merken. Lieber Thorsten, du verbringst heute Zeit vor einer Suchmaschine, indem du einen Suchschlitz bespielst und dich durch Suchergebnisseiten durchklickst. Du wirst in Zukunft das so niedrigschwellig erfahren und so nutzwertig empfinden, dass du das nicht als Arbeit empfinden wirst. Die werden dich ja nicht durch Formularstrecken jagen, so wie es jetzt bekannt ist, sondern die werden sagen, Thorsten, warst du zufrieden mit deinem Ladevorgang? Hättest du Interesse, in Zukunft die Ladegeschwindigkeit auf nur noch 2-3 Minuten zu verringern? Da wirst du sagen, ja, wie geht das? Du wirst das nicht mehr als Arbeitserfahrung,
Du wirst das nur noch als Arbeitswert empfinden. Okay, das heißt, für die Zukunft der Nutzung meines E-Bikes hat es Bedeutung, ob ich jetzt diese Frage beantworte oder nicht, weil Eigenschaften meines E-Bikes wiederum damit zusammenhängen. Habe ich dich richtig verstanden?
Nicht nur für die Nutzung, sondern auch für jede Art von Service und auch für, um auf E-Commerce Deutsch zu sprechen, auch für das gesamte Upselling. Upselling, Bundling, weitere Serviceangebote bis zur nächsten Radtour wirst du alles Mögliche voll integriert aus deiner Nutzungsperspektive spezifische Fragen mit nutzwertigen Ergebnissen, um das Wort Antworten zu vermeiden.
Oh, verdammte Scheiße, das ändert doch alles. Das heißt, ich muss bei der Produktentwicklung schon darauf achten, wie weit dieses Produkt in der Zukunft auch einen Dialog ermöglicht oder dialogfähig ist.
Wir zwei sind ja beide CRM-Verfechter. Ne? Wir beide denken sehr stark über die
Wertoptimierung.
Und ich sag dir, die zukünftige Kundenwertoptimierung hat ihren größten Hebel in der Produkt- und Serviceentwicklung. Ich glaube, das ist heute schon so, aber ich glaube, das wird durch Agentic einfach nochmal ganz stark katalysiert. Produkte werden in Zukunft deutlich mehr für diesen Retention-Bedarf entwickelt, weil die Alternativen dazu gibt es eigentlich gar nicht.
Vor einem halben Jahr war ich auch hier, da war die CCW und da dachte ich, ich bin im anderen Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, weil die Callcenter-Leute, denen war gar nicht klar, was alles hier passiert gerade oder jedenfalls leider nur so viel zu wenigen.
Weißt du noch, wie wir im Kurhaus in Wiesbaden gesessen oder gestanden haben? Also diese Kurhaus-Wiesbaden-Momente gibt es halt immer wieder. Das Überraschende ist einfach nur, dass die Halbwertszeit für so einen Zyklus halt deutlich kürzer geworden ist. Der Versandhandel, so wie wir ihn kannten, der hat ja im Grunde schon, also ich glaube, der hat so seine erste große Boomzeit in der Nachkriegszeit als Überwindung von Versorgungsengpässen genommen. Dann hat er in den 70er, 80er Jahren sehr stark den Einzelhandel angegriffen. Dann hat er sich weiter spezialisiert und dann ist er vollkommen angegriffen worden durch die E-Commerce-Welt. So, aber dieser Zyklus hat ja so bummelig irgendwie 60 bis 80 Jahre gedauert. Die E-Commerce-Welt, sagen wir mal so, die ist erwachsen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre geworden. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2025 und stehen im Grunde schon mit dem Rücken an der Wand in vielen Bereichen, haben eine deutliche Konzentrierung auf ganz wenige Player, muss man ja mal ehrlich sagen. Der sonstige E-Commerce wächst im Grunde nicht mehr, sondern schrumpft. Und das ist nur die Umsatzseite. Auf der Renditeseite sieht es komplett viel dunkler aus. Das heißt, die gute Phase war kleiner als 20 Jahre. Das ist schon spektakulär. Und wir hatten in der Zeit noch Corona. Also ich glaube, wir werden uns da auf ganz neue Zeiten und ganz neue Zyklen anstellen müssen.
So, das war der strategische Teil, der interessiert die meisten unserer Hörer und Leserinnen der Marketingbörse überhaupt nicht, weil es Marketingmanager sind. Die wollen wissen, jetzt Butter bei die Fische, was ist Sache mit der Suche? Und diese Suche ist ganz klar, die verändert sich im Moment, auch wenn es sehr langsam geht, sind wir uns alle einig. Nicht alle suchen jetzt über ChatGPT, sondern die suchen immer noch über Google. Das heißt, die Suche verändert sich von der klassischen Suche hin zu einer KI-Suche. Was ist da deine Einschätzung? Was hat das für Unternehmen für Bedeutung? Wie kommen Unternehmen in die LLMs rein?
Ja, der erste Punkt ist es mal anzuerkennen, dass es eine Veränderung geben wird. Weil du sagst das so so nonchalant und setzt es als gegeben voraus. In den entscheidungsgebenden Institutionen der meisten Unternehmen ist das noch nicht angekommen. Die sagen, oh Gott, ja, das ist ja weniger als 1% unseres heutigen Traffics, das interessiert uns gar nicht. So fängt es aber immer an. Und vor allen Dingen, es gibt diesen schönen Spruch, die letzte positive Kundenerfahrung setzt den Maßstab für die nächste Kundenerfahrung. Das heißt, wenn ich mich einmal über einen LLM habe beraten lasse, dann kommt mir beim nächsten Schritt die Suchschlitze und der SERP irgendwie extrem antiquiert vor. Also das ist der erste Punkt. Anerkennen, dass es diese Veränderung geben wird, dass ich mich vorbereiten muss. So, und dann habe ich zwei Teile in der Vorbereitung und in der Umsetzung habe ich zwei Spielbereiche. Das eine ist die Defensive. Im Fußballerdeutsch wäre das die Abwehr. Also ich muss das Notwendige voraussetzen, also das Notwendige schaffen, um überhaupt suchbar zu sein. Das heißt, da muss ich Hausaufgaben machen, die zum Beispiel mit meinen Produktdaten zu tun haben. Ich muss alle meine Produkte, meine Seiten so machen, dass sie im Grunde früher hätte man schnittstellenfähig gesagt sein müssen. Heute muss man eigentlich sagen, dass sie Agenten findbar sind. Das heißt, das, was das Äquivalent für einen Crawler ist oder war, muss ich auch für die LLM-Welt sein. Das ist aber sehr, sehr niedrigschwellig. Das ist so niedrigschwellig, dass ich im Grunde einfach nichts mehr hinter eine Firewall ist nicht der richtige Begriff, weil hinter eine Zugangswall irgendwie packen darf. Also strukturierte Kunden, Produktdaten zur Verfügung stellen. Offensiv gespielt, und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, diese ganzen Faking-Strategien, die muss ich runterpriorisieren. Ich sag nicht, dass man das gar nicht mehr machen muss, aber wir müssen uns überlegen, wenn wir die Wahl haben, Ressourcen auf Content reinzusetzen, Content ist auch an der Defensivseite natürlich auf jeden Fall eine gegebene wichtige Größe, aber der wirkliche Unterschied, der wichtigste KPI, wo eine Zukunft in den Antworten der LLMs stattzufinden, ist nicht nur die Content-Seite, das ist mehr als notwendig, aber längst nicht hinreichend, sondern die Conversion-Rate-Optimierung. Die Conversion-Rate-Optimierung gewinnt wieder eine Renaissance, weil wenn wir uns überlegen, wie wir ein LLM organisieren würden und die Antworten darauf priorisieren würden, dann würden wir nicht mehr auf Link-Autoritäten, Content-Dichte oder Ähnliches gucken, sondern wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Thorsten Schwarz dieses Produkt kaufen würde? Was ist der beste Prädiktor für andere Antworten? Das ist im Grunde die Wahrscheinlichkeit, in der der Nutzer, die Nutzerin dieses Produkt kaufen würde.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, denn die LLM weiß das doch gar nicht. Also Conversion bei Google ist klar, ob ich wiederkehre zur Google-Suche, so verstehe ich das jedenfalls. Ja. Woher weiß das Large Language Model, dass hier bei dieser Suche, dass da eine Conversion stattfindet?
Das ist ein richtig guter Punkt, Thorsten, weil du machst eine Übertragung der alten Welt, der Suchmaschine, sozusagen, wieso? Die müssen das sehr probabilistisch lösen. Ob ich einen wiederkehrenden Seitenberühmer, dann war es vermutlich nicht gut. Oder ob er wahrscheinlich gefunden hat, weil er ist ja nicht mehr wiedergekommen. Das ist ja eine Probabilistik. Die LLMs werden das deterministisch wissen. Entweder, weil du über das LLM bestellt hast oder weil du es ihm gesagt hast.
Scheiße.
Wir werden nichts mehr raten müssen. So. Und das ist ein super schönes Beispiel, dass wir nicht die Fehler machen dürfen, wie die alten Versandhändler, wie, also praktisch jedes Mal, wenn ein führendes Modell abgelöst wird, es ein Paradigmenwechsel gibt, dass wir die Fehler machen, dass wir die alten Spielregeln 1:1 übertragen. Die Frage nach der Conversion-Wahrscheinlichkeit wird keine Frage der Wahrscheinlichkeit mehr, sondern sie wird abschließend sicher beantwortet sein können. Und die wissen nicht nur, dass jemand gekauft hat, sie wissen sogar, wer gekauft hat. Und da geht es jetzt nicht um die Identität, sondern um dein Segment. Menschen, die wie Thorsten Schwarz sind, kaufkräftig, intelligent und in Süddeutschland leben. Und nochmal viel, viel, viel kleiner. Das ist das Einzige, was ich jetzt praktisch hier öffentlich über dich preisgeben möchte. Aber die LLMs werden das ganz spezifisch wissen. Und deshalb, um wieder auf die, was müssen wir eigentlich tun? Wir müssen besessen von der Fragestellung werden, wie können wir noch bessere Conversion Rates generieren, weil das wird am Ende Ausschluss geben auf die Antwort, wie wahrscheinlich ist das, ob wir in den Antworten der LLM stattfinden.
So, das ist die Zukunft, absolut, sind wir uns absolut einig. Die Gegenwart ist aber auch, dass ich Communities aufbauen muss, dass ich Engagement aufbauen muss, dass ich in Reddit drin sein muss und solche ganz banalen Dinge. Das heißt also, dass Menschen über meine Marke reden, damit ich berücksichtigt werde. Deine Einschätzung?
Ich stimme dem zu, wobei ich glaube, dass Reddit als Beispiel für wie gewinne ich eigentlich Trainingsdaten in 5 Jahren sicherlich mehr in das Feld der Hilfskonstrukte, ich will jetzt nicht Fake sagen, aber in die Kategorie Hilfskonstrukte getan werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Foren wie Reddit in Zukunft noch die wesentlichen Trainingsdatenquellen sein werden für die Modelle der Zukunft. Deshalb glaube ich, dass wir ganz stark unterscheiden müssen zwischen dem, was geht jetzt kurzfristig und was ist eigentlich mittel- bis langfristig. Ich würde mich mit diesen Reddit-Fragen gar nicht so lange aufhalten, sondern vielmehr, was kann ich zum Beispiel mit Agentic machen, um meine Bestandskunden besser zu mir zu bringen, weil das, wenn ich Conversion sage, meine ich nicht Conversion als das Verhältnis Seitenbesucher zu Kaufakten, weil diese Seitenbesuche wird es in der Form nicht mehr im gleichen Umfang geben, sondern Kundenkontakte zu Kaufakten. Und da zählen meine Bestandskunden mit dazu. Das heißt, wenn ich im Grunde auch meine Userbase dazu bringe, mich mehr zu nutzen, und du kannst auch sagen, eine Community der Bestandskunden, wenn das der nachhaltige Community-Begriff, dann mache ich auf der Optimierungsseite auf jeden Fall alles richtig.
Dann darf ich unser Gespräch so zusammenfassen, die Konzentration auf Bestandskunden, die uns beide antreibt, zufriedene Kunden zu haben, ist das Erfolgskonzept auch im KI-Zeitalter. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ich glaube, das ist die bestmögliche Näherung, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, ja.
Herzlichen Dank, Erik. Das war ganz sicher nicht unser letztes Gespräch.
Sehr gerne. Danke, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.